Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. In jeder Folge haben wir einen Gast, mit dem wir rund um das Thema Kultur sprechen. Ihr hört die 9. Folge von Kult IGS. Heute mit einem Interview zum Thema Tradition und Bräuche mit Petra Kunig und wie immer einen Text aus unserem Literaturwettbewerb. Kommen wir zum Interview der Folge.
Unser Gast heute ist Petra Kunig. Frau Kunig hat Theater gespielt, Regie geführt, Theaterstücke geschrieben und schreibt biografische Fiktion. Zahlreiche Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind aus ihrer Feder geflossen. Mehrmals war Frau Kunig Schulschreiberin. Ein paar Titel von ihr: Reichspogromnacht, Vergangenheitsbewältigung aus jüdischer Sicht, Der geschenkte Großvater oder Vom hohen Rabbi Löw und seinem Golem, Großmutter erzählt. Hallo Frau Kunig, wir würden gerne mit Ihnen über das Thema Traditionen und Bräuche sprechen. In Ihren Büchern geht es ja viel um jüdische Traditionen und Bräuche. Warum schreiben Sie gerne darüber?
Ich glaube oder ich weiß, dass es doch sehr wenige Berührungspunkte zu jüdischen Menschen gibt von den meisten, weil wir sind ja eine absolute Minderheit auch. Also ich weiß, dass ja ganz wenige Menschen jüdische Menschen kennen. Und mir ist es wichtig zu vermitteln, was ist Judentum? Was haben wir für ein Brauchtum? Was haben wir für Traditionen? Was bedeutet das alles? Weil ich davon überzeugt bin, wenn man sich kennenlernt und wenn man nicht übereinander, sondern miteinander redet, dann schlägt man eine Brücke der Verständigung.
Was sind Dinge, die Ihnen besonders wichtig sind, wenn Sie jüdische Traditionen vermitteln?
Eben genau das, dass man eben versteht, was macht der Jude da zum Beispiel. Was sehr, sehr fremd wirkt, ist, wenn die Menschen sehen an der Mauer in Jerusalem, da sehen sie die Männer und die wackeln so hin und her und hauen sich mit der Faust auf die Brust und das sieht ganz ekstatisch aus. Ist es auch. Warum? Weil die jüdischen Gebete, die haben einen Rhythmus. Und wenn ich mich auf diesen Rhythmus einlasse, dann komme ich automatisch intensiv ins Schockeln, heißt das auf Jiddisch, in diese Bewegung rein. Und das ist, wenn ich das weiß, was das ist, dass das kein Feigstanz ist oder was da einem alles entgegenkommt, ach so, ja, ach, dann habe ich das ja verstanden. Dann ist das nicht mehr so fremd.
Was ist denn der Unterschied zwischen Tradition und Brauch?
Oh, das ist eine schwere Frage. Doch, ich kann das vielleicht Ihnen erklären. Wenn wir zum Beispiel Männer zu Besuch haben in der Synagoge, dann bitten wir sie, setzen Sie doch bitte ein Käppchen auf. Das ist bei uns nämlich Brauchtum. Damit zeigen wir, aha, wir sind jetzt in einem Gotteshaus und das ist so auch so eine Sache von Respekt. Wenn Sie dann die Gebetsschals sehen von den Juden und wollen da auch dran greifen und wollen sich umlegen, dann sagen wir halt, das ist kein Brauch, sondern das ist ein jüdisches Gesetz, dass wir, wenn wir an die Tora gehen, einen Gebetsschal anhaben. Und das ist so alt seit dem Tempel in Jerusalem. Und das ist jüdische Kleidung. Und da bitten wir unsere Gäste, das doch bitte nicht anzulegen.
Welche Bräuche finden Sie eigentlich besonders wichtig, die man vermitteln muss oder vermitteln sollte?
Ich weiß nicht, also das ganze Brauchtum und die jüdischen Feste und sowas, das ist ja etwas sehr, sehr Schönes und es gibt so einen Teppich, wo man eben so auch Gefühle mit reinholen kann. Und mehrmals im Jahr denke ich immer, ja, das ist es. Aber ich denke, was eigentlich mein Lieblingsfest ist, ist Simpris Teure. Was heißt das? Das ist das Fest der Tora-Freude. Das Fest, dass wir die Tora, also die 5 Bücher Moses, bekommen haben, die unser Wegweiser durchs Leben sind. Und an Simpris Teure ist es so schön, wir sind in der Synagoge, die Kinder haben Fähnchen gebastelt und es werden alle Tora-Rollen, die die Synagoge hat, aus dem Schrein genommen, werden geschultert und werden durch die Synagoge getragen. Und Kinder und Erwachsene gehen mit und dann kommt man ins Tanzen und es wird gesungen. Und wir feiern wirklich die Tora. Die Lesung an diesem Tag ist auch sehr interessant, weil wir lesen das letzte Kapitel von den 5 Büchern Moses. Das ist der Tod Moses. Aber das Wort des Ewigen ist ohne Anfang und ohne Ende. Deshalb auch die Rolle, die man nicht zuklappen kann wie ein Buch. Und deshalb lesen wir das letzte Kapitel. Und dann fangen wir gleich wieder an mit der Schöpfungsgeschichte. Das wird alles an Simchas Torah mit ganz viel Feiern, Musik und anschließend gutem Essen. Und oft gibt es dann hinterher auch noch ein richtiges Fest mit Tanz und Musik. Also das ist so die Freude an der Tora und die Freude an unsere Religion. Die wird da, finde ich, kommt da für mich so am stärksten zum Ausdruck.
Was halten Sie denn generell von Traditionen und Bräuchen und warum sind diese wichtig?
Für mich sind sie wichtig, weil sie schenken mir meine Identität.
Und was würden Sie allgemein sagen? Also jetzt, wenn man auch vielleicht mal auf andere Leute guckt und jetzt vielleicht auch nicht nur unbedingt jüdische Tradition oder sowas, aber gibt es da vielleicht auch Sachen, die eher nicht gut sind oder die man vielleicht mal ändern müsste?
Also ich finde es traurig, wie heute oft mit Religionen umgegangen wird. Wie die Menschen so religiös und musikalisch geworden sind. Es gibt ein Interview von dem Rabbiner Lachain, der war in Frankfurt und ist gefragt worden, ob er glaubt, 1963, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder Fuß fassen kann. Und dann sagt er, ja, nein, nicht in der Form wie unter Hitler, aber er hat doch starke Bedenken, weil er merkt, dass die Religion immer mehr alle Religionen in den Hintergrund gedrängt wird. Und auch wenn es im Mittelalter für die Juden oft Pogrome gab oder so, hat doch der nichtjüdische Mensch den Juden verstanden, dass er an seiner Religion, an seiner Tradition festhält, weil sie dasselbe getan haben, die Christen, an ihrer Religion. Und je mehr wir ins Säkulare gehen und die Religion keine Rolle mehr spielt, umso schwieriger wird es für die Menschen, die Religion leben wollen. Ich finde es zum Beispiel traurig, dass in den Familien heute der Sonntag, zum Beispiel, ich weiß nicht, muss nicht jeder in die Kirche gehen, aber wo ist der Sonntagsbraten? Wo ist der Sonntagsnachmittagskaffee mit der ganzen Familie? Dass das so in den Traditionen, dass die so weggewischt werden. Das finde ich schade.
Also wir haben ja eben schon einmal gehört bei einer Erklärung von Ihnen, dass es auch bestimmte Wörter gibt, die jetzt so eigentlich nicht ein Teil von unserer deutschen Sprache sind. Und wie sieht das denn dann eigentlich allgemein so aus? So gibt es im Judentum viel, was auch mit anderen Sprachen zu tun hat?
Ja, also man sagt ja gerne, 2 Juden, 5 Meinungen. Aber 3 Juden, vielleicht 3 Sprachen und dann auch eine Sprache. Also wir haben einmal das Hebräisch, in dem unsere Tora-Rollen geschrieben sind und das auch in einem ganz alten Rhythmus vorgetragen wird, in einem alten, bekannten Rhythmus. Und die Tora-Rollen zu lesen sind sehr, sehr schwierig, denn sie haben keine Vokale. Dann haben wir in Israel Hebräisch. Nein, ja, aber nicht das Tora-Hebräisch, weil das Hebräisch, was in Israel gesprochen wird, ist Ivrit und das ist eine hebräische Alltagssprache. Und wenn Sie dort die Zeitung lesen oder Bücher lesen, dann finden Sie Punktierungen und da finden Sie dann die Vokale wieder. Und dann haben wir noch die wunderbare Sprache, die auch nicht verloren geht. Es wird immer wieder neu entdeckt und das ist Jiddisch. Und Jiddisch ist so ein Gemisch von Deutsch, also Altdeutsch, auch von dieser Ganovensprache im Mittelalter und von Hebräischen. Und Jiddisch dürfen wir nicht vergessen, weil Jiddisch ist so eine demokratische Sprache. Warum? Jiddisch ist die Sprache ohne Land, ohne Regierung. Juden auf der ganzen Welt, wenn sie es können, können sich auf Jiddisch unterhalten. Und ich erlebe das sehr, sehr gerne in Frankfurt auf der Buchmesse, wo die alten Jiden an einem Stand stehen, einem jüdischen dann meistens, und sie reden Jiddisch. Und sie kommen aus allen Herrenländern zusammen und sie verstehen sich. Das ein oder andere Wort verstehen sie nicht, weil ein polnischer Jude spricht teilweise anders jiddische Wörter mit rein, wie der russische Jude, weil ja auch immer die Alterssprache mit reinkommt. Interessant ist, sie können auch ganz viele hebräische Wörter, die aus dem Jiddischen in die deutsche Sprache gekommen sind. So kennen sie zum Beispiel das Wort Zuches. Kennen Sie Zuches? Ärger, ja. Oder Masel. Ja, Masel, Glück. Und das ist, finde ich, so interessant, dass die altdeutschen Wörter, wenn ich so drüber nachdenke, finden wir weniger in der deutschen Sprache, also auch im Frankfurterisch, wo viel reingekommen ist, weil das ja auch jüdische Tradition hat, die Stadt, sondern meistens die schweren hebräischen Wörter, die sind in den Köpfen hängen geblieben und werden bis heute benutzt.
Da kenne ich sogar auch ein Wort, Mischpoche, glaube ich, ne?
Ja, genau, Mischpoche. Mischpoche ist die Familie. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wissen Sie, warum Moschele, also Moses, 40 Jahre mit den Kindern Israel durch die Wüste gelaufen ist? Ich sag's Ihnen. Würden Sie mit der Mischpoche durch die Frankfurter Innenstadt laufen?
Sie engagieren sich und reisen ja auch durch die Bundesrepublik und wahrscheinlich auch so durch Europa und lesen ja auch jetzt zum Beispiel hier bei uns in der Schule und suchen auch den Kontakt zu Schüler und Schülerinnen. Und eigentlich könnten Sie ja aber auch, weil Sie sind ja zum Beispiel auch Großmutter, Sie könnten ja eigentlich auch einfach zu Hause sitzen und das jetzt so ein bisschen genießen. So. Aber was motiviert Sie dazu, trotzdem noch sich so viel auch mit Schülern und Schülerinnen zu beschäftigen?
Also ich bin sogar schon Urgroßmutter. Das ist so schön. Was motiviert mich? Also einmal motiviert mich das, dass ich angefragt werde, dass Leute einfach was von mir wissen wollen, dass sie sagen, können Sie nicht dahin kommen und so. Das motiviert mich sehr, weil ich dann merke, oh ja, es ist doch wichtig vielleicht, was ich noch zu sagen habe. Und das tut mir auch gut. Ich bin nicht der Mensch, der sich auf die Couch setzt und wartet, dass das Alter mich dahin rafft. Ich renne lieber durch die Gegend.
So, dann habe ich noch eine Abschlussfrage für Sie, denn wir sind ja ein Podcast, der auch von unserem Schreibwettbewerb von der Schule ist. Und welche Tipps haben Sie denn vielleicht für Schreiben? Jetzt auch vielleicht so ein paar untraditionelle, können Sie auch gerne sagen.
Also ich habe ja auch Schreibkurse gemacht mit Jugendlichen. Mein großer Tipp ist, bleibt bei euch. Schreibt, was euch wirklich bewegt. Es hat überhaupt keinen Zweck, sonst was zu schreiben, was ihr noch nie erlebt habt und was ihr vielleicht irgendwo mal gehört habt. Ihr könnt natürlich auch ganz fantasievolle Geschichten schreiben, dass ihr auf dem Mond landet. Aber ihr seid immer ihr. Bleibt bei euch. Ihr landet dann auf dem Mond und lasst eure Persönlichkeit sprechen. Das Gute an Schreibkursen ist, also fand ich, wenn ich die gemacht habe, dass wir Zeit haben, dass wir uns Zeit lassen. Ich will ein kleines Beispiel erzählen. Ich war in einer Schule, da war ein muslimisches Mädchen und die hat einen Schreibkurs gemacht und hat gesagt, nach 10 Minuten kam sie zu mir, ich bin fertig. Und dann gucke ich, sage ich, ja, was? Und da stand, im Sommer ist mein Onkel vom Balkon im 10. Stock in unserem Hochhaus gesprungen. Und dann habe ich gesagt, ja. Sehr bewegend, aber warum? Warum weiß ich nicht. Da sage ich, ja, aber wenn wir die Geschichte doch erzählen wollen. Und dann haben wir angefangen, habe ich gesagt, so, jetzt guck mal, was war das für ein Tag? Was habt ihr an diesem Tag gemacht? Und dann hat sie erzählt, es war im Sommer und es waren Sommerferien und sie haben gespielt und sie haben auf dem Spielplatz gegessen. Und dann sind sie nach Hause mit Freundinnen und mindestens 10 Kinder haben zusammen irgendeine Fernsehserie geguckt. Und dann haben sie gesehen, wie dieser schwarze Körper an ihnen vorbeigesaust ist. Und das war dann eine Geschichte aus einem Satz, die dann 3,5, 4 Seiten lang war. Und was ich dabei rausgekommen habe, ist, dass oft gerade Migrantenschüler und Schülerinnen haben ganz viele Wörter, haben ganz viele Ideen und könnten was erzählen. Aber in der Hektik der Schule lässt man ihnen vielleicht gar nicht die Zeit dazu und dann kommen solche bruchstückhaften Sachen raus. Und das ist eben das Schöne, wenn wir eine Schreibwerkstatt haben, dass wir Zeit haben und dass wir gucken können und auf den Punkt gehen können. Und bitte, wenn ihr schreibt, bleibt bei euch.
Dann vielen Dank für das Interview. In dieser Folge von Kult IGS hören wir den Text von
Jaron Lewis.
Aus welchem Jahrgang kommst du?
Aus dem bunten, also dem 6. Jahrgang.
Welchen Text stellst du uns heute vor?
Das Ende der Traurigkeit.
Was hat dich zu diesem Text inspiriert?
Also, das war damals in der Corona-Zeit und ich wollte sowas schreiben, was mich auf andere Gedanken bringt. Und deswegen wollte ich dann so ein Märchen, so ein bisschen so, also was halt so... was mich halt so auf andere Gedanken bringt, genau.
Jetzt noch unsere Entweder-Oder-Kategorie. Aufzug oder Treppe?
Kommt auf die Höhe des Hauses an, aber ansonsten eigentlich Treppe, ja.
Barfuß oder Socken?
Barfuß.
Reich oder berühmt?
Reich. Hallo, ich bin Jaron aus der Bund 1, also den 6. Jahrgang. Und ich stelle euch den Text Das Ende der Traurigkeit vor. Er verwandelte sich in 7 majestätische Weißkopfseeadler. Der Prinz sprach... Tragt mich hoch in die Luft. Ich will die Welt von oben sehen. So geschah es. Die Adler krallten sich an seinen Kleidern fest und zogen ihn immer höher. Der Prinz sah über den Wald hinweg und er blickte dahinter wundervolle Wiesen und Felder und einen Badesee mit Gasthaus. Dorthin wollte er. Die schönen Vögel taten es und setzten ihn sanft vor der Tür des Gasthauses ab. Der Prinz bedankte sich und die 7 Adler wurden wieder zu einem Phönix. Er sagte, finde dein Glück. Die Menschen in dem kleinen Gasthaus hatten Angst. Der Königssohn fragte den Wirt, was sie so in Angst versetzte. Der antwortete darauf, hier kommt ständig ein boshafter Feuerdrache vorbei und klaut sich ein Schaf oder eine Ziege. Neulich sogar eine Kuh. Der Prinz versprach, ihnen zu helfen. Als der gefährliche Drache durch die Lüfte rauschte und sich einen Esel greifen wollte, sprang der Prinz dazwischen und zog sein Schwert, um das arme Tier zu schützen. Der Drache lachte nur höhnisch und ein ekliger Gestank nach Schwefel und verfaulten Eiern stieg ihm aus dem Maul. Er fauchte, du kleiner Knirps, willst mich aufhalten? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Wenn du hier den Helden spielen möchtest, doch da sah er das Zauberschwert und wich ein paar Schritte zurück. Doch noch bevor er wegfliegen konnte, stach ihm der mutige Prinz sein Schwert in den Hals. In diesem Moment gab es eine sprühende Verwandlung und aus dem Drachenkörper entpuppte sich eine wunderschöne Prinzessin.
Das war die 9. Folge von Kult IGS. In der nächsten Folge von Kult IGS sprechen wir mit dem Förderverein Pro Gesamtschule zum Thema Kultur ermöglichen.